Wir erforschen. Wir informieren. Wir organisieren. Wir argumentieren. Wir überzeugen. Wir machen. Mit deiner Unterschrift schützen wir Österreichs Trinkwasser vor PFAS-Pestiziden. global2000.at/petitionen.
Ihr hört Edition Zukunft, den Podcast über das Leben und die Welt von morgen. Ich bin Philipp Bramer. Stellt euch vor, ihr bewerbt euch um einen Kredit und werdet abgelehnt. Aber niemand kann euch sagen, warum. Ein Algorithmus hat entschieden und seine Begründung bleibt im Verborgenen. Genau solche Blackbox-Systeme erforscht unsere heutige Gesprächspartnerin Sandra Wachter. Sie forscht dazu, wie KI-Systeme in der Medizin, vor Gericht und im Internet systematisch bestimmte Gruppen benachteiligen. Gleichzeitig entwickelt sie Lösungen, um diese digitale Diskriminierung sichtbar zu machen. Meine Kollegin Julia Beirer hat mit ihr gesprochen.
Herzlich willkommen, Frau Wachter.
Hallo.
Mich würde am Anfang einmal interessieren, welche Infos teilen Sie denn selbst im Internet? Ich habe ein bisschen versucht, etwas über Sie herauszufinden. Sie haben ein Profil auf X, wo Sie, glaube ich, sehr wenig posten und auch ein Profil auf Blue Sky, wo Sie schon aktiver sind. Auf Instagram und Facebook habe ich Sie nicht gefunden. Auf TikTok habe ich dann gar nicht mehr nachgeschaut. Hätte ich Sie irgendwo finden können?
Nein, Sie haben gute Recherchearbeit geleistet. Das sind die Profile, wo man mich findet und die, wo Sie mich nicht gefunden haben, da bin ich auch nicht.
Okay, und warum sind Sie auf bestimmten Plattformen und auf anderen nicht?
Also die Plattformen, die ich ausgesucht habe, sind am geeignetsten, um sozusagen Neuigkeiten meiner Arbeit zu teilen. Das ist das beste Format dafür und das ist eigentlich, was ich Social Media am meisten benutze. So für private Dinge nutze ich es eigentlich überhaupt nicht.
Also Sie haben keine Accounts. Und warum?
Gute Frage. Ich weiß nicht, hat mich, glaube ich, nie wirklich gereizt, sozusagen Privates öffentlich zu teilen. Aber ich fand es sehr, sehr hilfreich, wenn es darum geht, Arbeit teilen zu können, also Papers, wenn die rauskommen, die teilen zu können, weil man viel mehr Leute erreicht, als wenn man jetzt auf eine Konferenz geht und dort vorträgt. Das ist natürlich sehr restrictive und mit Social Media ist es dann möglich, Leute in anderen Ländern, mit denen sprechen zu können, austauschen zu können, denen man vielleicht niemals in persönlichen Kontakt gekommen wäre.
Also das heißt, das hat gar keinen beruflichen Hintergrund im Sinne von, Sie wissen, was Daten im Internet bewirken können, dass Sie keine Social Media Accounts.
Das spielt natürlich sicherlich auch ein Berufsrisiko, dass wenn man vieles weiß, man wahrscheinlich auch noch vorsichtiger ist. Das spielt mit Sicherheit auch damit zusammen. Das heißt, einiges ist geprägt von dem, was meine Arbeit betrifft, was ich halt weiß. Und einiges ist einfach, glaube ich, weil ich der Mensch bin, der ich bin.
Dann tauchen wir mal in Ihre Arbeit ein. Ich möchte gerne noch tiefer in die Thematik gehen, aber zuerst ganz allgemein, was ist KI? Können Sie uns das bitte kurz erklären?
Ja, es ist richtig schwierig, das einfach runterzubrechen. Künstliche Intelligenz, streiten sich ein bisschen die Geister, was das genau ist. Aber in Wirklichkeit ist es eine Art Computerprogramm, die einem unter anderem helfen kann, Entscheidungen zu treffen. Und es gibt sozusagen Algorithmen oder künstliche Intelligenz, die das aufgrund von Regeln machen, die wir vorgeben. Also wie ein Taschenrechner dann, wo wir sagen, wenn das, dann das und wenn das, dann das. Und das läuft dann sozusagen ab. Und das ist sozusagen eine Art von Algorithmus, die jetzt relativ wenig ethische Probleme macht, weil wir ja verstehen, was die Regeln sind. Und das Tolle und das Aufregende und das Problematische von künstlicher Intelligenz ist, dass wir eigentlich diese Regeln gar nicht mehr vorgeben müssen. Das heißt, wir stellen nur noch die Frage, wen soll ich einstellen, wer soll ein Darlehen bekommen, wer soll ins Gefängnis gehen, wer soll ein Stipendium bekommen. Und KI fängt an, Gründe oder Regeln zu erfinden aufgrund der Daten, die es liest. Das heißt, wir wissen gar nicht so genau, was da für Regeln zur Anwendung kommen und warum diese Regeln genutzt werden. Aber es ist eben möglich, ganz viele Daten auf einmal anzuschauen, was ein Mensch natürlich gar nicht machen könnte. Das ist der Vorteil, weil es sozusagen Entscheidungsfindung auf tausendfacher Ebene machen kann. Aber das ethische Problem eben, dass KI Entscheidungen trifft, die wir oftmals nicht ganz nachvollziehen können.
Um nochmal einen Schritt zurückzugehen, künstliche Intelligenz ist das Synonym für Algorithmen.
Jede künstliche Intelligenz ist ein Algorithmus, nicht jeder Algorithmus ist künstliche Intelligenz. Also ein Algorithmus könnte auch ein Spreadsheet sein, einfach nur wo ein Computersystem je advanceder, viel komplizierter das Ding ist, dann ist ja die Frage, ob das eine künstliche Intelligenz ist, wo es meistens darum geht, wie viel Daten das verarbeiten kann und wie viel es davon lernen kann. Man sagt maschinelles Lernen sozusagen, das ist dann die weitere Stufe.
Mhm. Und Sie haben jetzt schon gesagt, es ist schwierig für uns herauszufinden, wie diese Aussagen, unsere Fragen, die wir ins Internet so eintippseln, beantwortet werden. Wissen Sie, wie trifft der Algorithmus oder die Algorithmen in ihre Entscheidungen?
Ja, so ganz wissen wir es nicht. Das ist das sogenannte Blackbox-Problem, dass man sozusagen Daten da hineingibt, dann passiert etwas und dann kommt der Output. Das heißt, ich schmeiße Daten hinein und sage, soll dieser Mensch eingestellt werden, dann passiert was in der Mitte, was nicht ganz transparent ist und dann bekommt man eine Antwort. Mit diesen neuen neuronalen Netzen, die sind so kompliziert, dass das niemand so wirklich mehr ganz verstehen kann, warum Entscheidungen so getroffen werden. Was bedeutet, dass sich ein ganzes Forschungsfeld auf den Weg gemacht hat, zu versuchen, diese Blackbox zu öffnen. Das ist auch etwas, das wir in meiner Forschungsgruppe seit Jahren ganz stark machen, ist eben versuchen zu erklären, was genau passiert denn da und ist das etwas, dem wir auch zustimmen und spricht das sozusagen auch unseren Entscheidungswerten. Da haben wir in den letzten Jahren ganz viel Forschung betrieben, um eben Algorithmen ein bisschen offener zu gestalten, haben ein Tool entwickelt, das sich Counterfactual Explanations nennt. Das heißt, wenn jemand eingestellt wird, dann könnte unser Tool erklären, welche Kriterien für den Algorithmus ausschlaggebend waren, dass der Algorithmus gedacht hat, diese Person sollte eingestellt werden.
Ihr Tool könnte oder kann das?
Mhm,
okay. Und das heißt, dieses Tool muss man kaufen?
Nein, absolut nicht. Also es ist alles frei verfügbar. Alles, was wir gemacht haben, ist Open Source, Open Access, ist auf GitHub oder in den Papers für jeden completely free available. Gar keinen Charge, gar keine Paywall. Es haben inzwischen schon sehr viele Unternehmen das Tool auch eingesetzt und nutzen es auch. Also ich weiß nicht, Google, IBM, Microsoft, HSBC, Vodafone sind so ein paar von ad hoc, von denen ich weiß, dass sie das bereits in ihre eigenen Prozesse eingesetzt haben. Aber das kann jeder nutzen. Das kann das Startup across the street nutzen. Das kann jeder frei verfügbar nutzen, wenn er möchte.
Das heißt, wenn ich jetzt eine Frage eingebe, weiß ich nicht, soll irgendeine Person, wie Sie vorhin gesagt haben, ins Gefängnis gehen und dann bekomme ich eine Antwort, dann kann ich Ihr Tool verwenden und dann wird mir rückvollzogen, wie diese Antwort generiert wurde.
Ja, man muss es sich so vorstellen, als ein einfaches Beispiel wäre ein Darlehen. Ja, man bewirbt sich für ein Darlehen und man bekommt das Darlehen nicht. Und jetzt hat diese Bank diesen Algorithmus, der entschieden hat, das Darlehen soll abgelehnt werden. Die können dann unser Tool nutzen, um herauszufinden, warum das passiert. Und unser Tool würde eine Antwort generieren, die würde sagen, so etwas wie, Sie haben das Darlehen nicht bekommen, weil Sie nur 30.000 Pfund im Jahr verdienen, würden Sie 45.000 Pfund verdienen, hätten wir Ihnen das Darlehen gegeben. Das ist diese counterfactual explanation, das heißt, das was wäre wenn. Das heißt, was hätte anders sein müssen von meiner jetzigen Situation, um das zu bekommen, was ich haben wollen würde. Das bedeutet, im Moment war das Einkommen das Problem und das sagt einem dann, was hätte anders sein müssen und in wie viel hätte es anders sein müssen. Damit hätte von 30 45 gehüpft werden müssen, dann hätte man das Darlehen bekommen. Und das gibt dann zum Beispiel dem Kunden oder auch dem Bankmanager die Möglichkeit nachzuvollziehen, warum diese Entscheidung so getroffen wurde.
Okay. Sie haben ja viel Forschung betrieben in den letzten Jahren zum Thema Algorithmen und künstliche Intelligenz. Was sind denn alarmierende Ergebnisse oder sagen wir die alarmierendsten Ergebnisse, auf die Sie gestoßen sind?
Ja, ich glaube, das Alarmierendste, also es sind zwei Sachen. Das eine ist, dass wir ganz viel gezeigt haben, dass juristische, also dass Gesetze, die wir haben, nicht gut genug sind, um gegen die Schäden zu schützen, gegen die sie schützen sollen. Ganz oftmals haben wir Rechtslücken aufgezeigt und gezeigt, da ist nicht genug, da muss mehr gemacht werden. Und das hat sozusagen sehr viel von unserer Forschung dominiert. Das haben wir uns in der AI Act angeschaut, wir haben uns den Digital Services Act angeschaut, wir haben uns die Datenschutzgrundverordnung angeschaut. Also fast jedes europäische Framework, das in den letzten Jahren über die Bühne gegangen ist, haben wir uns mit einer Lupe angeschaut und haben genau herausgezeigt, was gut daran ist, wo die Lücken sind und wie man die Lücken füllen kann. Das war uns auch ganz wichtig. Das heißt, das Erschreckende, unter Anführungszeichen, waren die Lücken, die wir gefunden haben. Empirisch gesehen, ich glaube, das Erschreckendste, das wir gefunden haben, ist, dass wir gezeigt haben, dass manchmal Algorithmen dazu führen können, dass Diskriminierung sich verschlechtert. Und zwar ist es so, dass wir gezeigt haben, dass manchmal, wenn man Algorithmen einsetzt, dass, obwohl die Gutes tun sollten und sozusagen Zugang fairer machen sollten, sie genau das Gegenteil machen. Und in Wirklichkeit Tools, die zum Beispiel im Gesundheitsbereich allen Menschen helfen sollen, in Wirklichkeit die Situation für die meisten wieder schlechter macht.
Mhm. Können Sie da ein konkretes Beispiel nennen?
Ja, also was wir gezeigt haben ist, wenn man sich vorstellt, es gibt Krebserkennungssoftware, ja, wird ja eingesetzt, also Skin Cancer, also Hautkrebs. Was durchaus passieren kann, ist, dass ein Algorithmus relativ gut daran ist, dunkle Spots auf heller Haut zu erkennen, aber ziemlich schlecht daran ist, dunkle Spots auf dunkler Haut zu erkennen. Das heißt, das ein und dasselbe System ist unterschiedlich gut, je nachdem, welche ethnische Zugehörigkeit man hat. Das heißt, ein Tool kann 90% richtig liegen für weiße Leute, aber zum Beispiel nur 60% richtig sein für schwarze Menschen, ja? Weil einfach der Bias da sozusagen schon drinnen ist. Was das Problem jetzt ist, ist, dass wir diese Ungleichheit haben, die wir anpassen wollen. Und in Realität, was wir wollen würden, ist, dass wir diese 60% auf die 90% der weißen Menschen raufbringen und wir bringen beide auf 100 drauf. Das wäre sozusagen, was man haben wollen würde. Was wir gezeigt haben in unserer Forschung ist, dass wenn man diese Algorithmen nutzt und einsetzt, dass nicht das passiert, sondern dass das passiert.
Können Sie das verbalisieren?
Ja, genau. Also wenn man diese ungleichen Accuracy Rates nennt man das, wenn die ungleich akkurat verschiedene Gruppen sind, würde man ja hoffen, dass sozusagen dass der 60% nach oben wandert zu den 90 oder beide nach 100 rauf wandern. In unserer Forschung haben wir gezeigt, dass was wirklich passiert ist, dass der 90er runter wandert zum 60er.
Wie kann das sein?
Das hängt damit zusammen, wie wir Fairness definieren. Und das kommt zu der Krux des Problems, dass die Art und Weise, wie Fairness definiert wird, leider mathematisch ist. Und mathematische Fairness bedeutet, ich möchte, dass die Accuracy Rates die gleichen sind zwischen den Gruppen, was Sinn macht, weil man denken würde, wir wollen sie gleich haben, also haben beide 90 oder beide 100. Wenn das Leveling Down anfängt, sind beide auf 60. Mathematisch gesehen ist das ja auch fair. Jetzt hat jeder 60. Es ist nur moralisch und ethisch und rechtlich ein Problem. Der Grund, warum das Runterleveln passiert, ist, weil es für einen Algorithmus viel, viel einfacher ist, eine Gruppe runterzudrücken, als eine zu verbessern. Und ein Algorithmus nimmt immer den Weg des geringsten Widerstandes. Das heißt, er levelt einfach down und mathematisch gesehen ist er jetzt fair, weil jeder 60% hat. Aber in Wirklichkeit hat man das System für beide verschlechtert, weil man nicht nur die weiße Gruppe runterdrückt, sondern der Schwarzen auch nicht nach oben hilft.
Kann man das nicht, also jetzt wahrscheinlich naiv gesprochen, ganz einfach dem Algorithmus sagen, eingeben, level alle ab?
Genau, und das ist etwas, was wir gemacht haben. Also wir haben hier auch ein Tool entwickelt, das sozusagen dieses, genau das Leveln up ermöglichen soll, der Gruppe, die schlechter gestellt ist, und das Herableveln der Bessergestellten verhindern soll. Und das ist auch etwas, das sozusagen, das Technische ist auch öffentlich verfügbar, das kann man sich auch auf GitHub genauer anschauen und das eben herunterladen. Wir wissen auch, wir haben mit der Behörde in England zusammengearbeitet, die Medical Devices zulässt. Und die wissen sozusagen von dieser Forschung jetzt und die verändern jetzt ihre, wie sagt man, ihre Prozesse zukünftig, um sicherzugehen, dass die Medical Devices, die auf den Markt kommen, dieses Leveling Down nicht mehr haben.
Das klingt ja schon mal sehr gut.
Ja, ich bin sehr, sehr, sehr glücklich. Ich habe mich sehr, sehr gefreut, dass das geklappt hat.
Was mich auch noch interessieren würde, wahrscheinlich werden wir ja auch alle irgendwie im Alltag diskriminiert. Mhm. Gibt es eine Möglichkeit, dass wir das auch bemerken oder passiert das komplett im Verborgenen?
Ja, leider passiert ganz viel im Verborgenen. Man muss sich halt überlegen, dass jedes Mal, wenn man sein Smartphone öffnet oder den Laptop öffnet, dass man mehr oder weniger sein Tagebuch abgibt. Das heißt, der Algorithmus weiß schon, bevor die Seite überhaupt geladen wurde, welche geschlechtliche Zugehörigkeit hat, welche sexuelle Orientierung hat man, welche ethnische Zugehörigkeit hat man. Und das wird oftmals genutzt, um die Realität online darzustellen. Alles, was man ja sieht, ist ja curated, ist ja tailored für die einzelne Person. Das ist ja kein neutrales Ding. Also wir beide sind ja nicht dieselbe Realität online. Das bedeutet, dass die Preise, die wir sehen und die Feeds auf Facebook und die Tweets on Twitter und die Search Results on Google sind alle maßgeschneidert für mich aufgrund dessen, was der Algorithmus glaubt, über mich zu wissen. Das heißt, dieses Vergleichen, kriegst du eine bessere Offer, zahlst du mehr für Zahnpasta als ich, siehst du bessere Jobangebote als ich, habe ich nicht mehr. Weil wir öffnen ja nicht den Standard gemeinsam und vergleichen hier, sondern wir haben eine Online-Presence, wo jeder etwas anderes sieht. Das heißt, es ist relativ schwierig, diese Unfairheit zu erkennen, weil Unfairheit immer auf einen Vergleich fußt, nicht? Und den Vergleichspartner habe ich nicht mehr. Dennoch wissen wir, dass Diskriminierung ganz stark im Internet eben passiert, weil zum Beispiel gezeigt worden ist, dass bestimmte Gruppen schlechtere Jobangebote sehen oder bestimmte Jobangebote überhaupt nicht mehr sehen oder viel höhere Preise bekommen zum Beispiel. Das heißt, wir sehen, dass bestimmte Gruppen systemisch im Internet diskriminiert werden.
Was gibt es da für Lösungsansätze?
Ja, also einer der Lösungsansätze, die wir auch eingesetzt haben, ist so Bias-Testing von den Algorithmen. Das heißt, wenn ich nicht mehr spüre, dass mir was Schlechtes passiert, dann muss irgendwer anderer nachschauen. Das bedeutet für uns was ganz, ganz wichtig, herauszufinden, ob man das systemisch testen kann. Und wir haben einen Bias-Test entwickelt, der hier ein bisschen helfen kann, der dann einsetzbar ist, wenn man sich im europäischen Raum entwickelt. Das heißt, wir haben einen Bias-Test entwickelt, der checken kann, ob ein System dem europäischen Antidiskriminierungsrecht entspricht oder nicht. Und der ist auch, wird jetzt auch schon eingesetzt von Amazon, ganz sicher. Und ich glaube, IBM nutzen ihn jetzt auch. Again, fully free on GitHub. Jeder kann sich ihn runterladen, kein Geld. CDD, Conditional Demographic Disparity. Das ist eben die Art und Weise, wie man damit testen kann. Und das hat sogar in der quote-unquote echten Welt schon geholfen, weil eine NGO in den Niederlanden, die nennen sich Algorithm Audit, die haben unseren Test genutzt, um zu beweisen, dass es systemische Diskriminierung im Bereich der Bildung gibt. Und der Minister hat sich sogar dafür entschuldigt. Und die arbeiten jetzt gerade daran, diese Prozesse zu verbessern, was ganz fantastisch zu sehen ist. Also das ist eine der Sachen, die mich ganz, ganz glücklich machen, dass eben die Forschung, die wir da betrieben haben, Real-Life-Positive-Impact hat und eben auch der Zivilgesellschaft helfen kann, systemische Diskriminierung aufzuzeigen und dann wirklich dazu führt, dass Prozesse verbessert werden, damit Diskriminierung verringert wird.
Das klingt sehr hoffnungsvoll. Wir haben jetzt auch viel über Probleme gesprochen, die KI generiert oder die KI in unser tägliches Leben bringt. Löst die KI auch Dinge für uns?
Ja, definitiv macht die Dinge, kommt immer darauf an, welcher KI man natürlich spricht, nicht? Aber so bestimmte Ansätze in der Medizin sind sehr hilfreich. Wenn es um Medical Imaging geht zum Beispiel, kann es natürlich gut sein, dass bestimmte Diagnosen besser gestellt werden können und dass zum Beispiel das dem Gesundheitswesen zugutekommen kann. Da gibt es Möglichkeiten, etwas voranzutreiben. Also gibt durchaus Applikationen, wo es hilfreich ist, wenn man KI einsetzt, um bestimmte Sachen zu automatisieren, ist das auch gut und wahrscheinlich sogar etwas, das wir vorantreiben sollten. Also Automatisierung ist immer dann vollkommen okay, wenn man mit dem Prozess, der Dominierende ist, zufrieden ist. Das Problem kommt nur dann hinein, wenn man etwas automatisiert, das eigentlich ein Problem von vornherein ist. Das heißt, wir könnten sehr viel von bürokratischen Hürden abbauen, indem wir KI bestimmte Prozesse automatisieren lassen würden, von denen wir der Meinung sind, dass sie so, wie sie sind, gut sind. Dafür kann es helfen. KI kann auch helfen, bestimmte Diskriminierung zu erkennen, die Menschen mit Augen nicht mehr sehen könnten. Also einer der Vorteile mit KI ist ja, dass das ja in Datenmengen durchwühlen kann, die ein Mensch gar nicht mehr mit dem Gehirn verarbeiten könnte. Um jetzt herauszufinden, ist da Bias drinnen, ist das sexistisch oder rassistisch, das könnte man mit dem Menschenauge ja überhaupt nicht mehr tun. Das heißt, hier kann KI helfen, wie auch dieser Bias-Test zeigen, da ist ein Problem und da ist ein Problem und da ist ein Problem. Das bedeutet, man kann eben hier tatsächlich Dinge schaffen, die menschlich gar nicht mehr möglich wären. Auch zum Thema Erklärbarkeit, nicht? Also es eröffnet einem die Möglichkeit herauszufinden, faktisch, warum KI wie eine Entscheidung getroffen hat, was ja bei einem Menschen viel, viel schwieriger ist, nicht? Also Man hat ja selbst eine Blackbox zwischen den Ohren. Man weiß nicht so genau selbst, wie man Entscheidungen trifft. Oder man ad hoc oder ex post redet man sich ein, warum man die Entscheidung getroffen ist. Da muss man die Psychologen sprechen lassen. Die werden einem sagen, dass das eher so ein bisschen schwammig ist, nicht? Das bedeutet, hier hätte man die Möglichkeit, tatsächlich faktisch nachzuweisen, warum die Entscheidung so getroffen wurde. Das heißt nicht, dass es eine gute Entscheidung war, aber es heißt, dass man Transparenz geschaffen würde, die man vielleicht bei einem Menschen nicht unbedingt sehen würde.
Okay, aufregend. Und ist das jetzt schon alles in der Mache oder ist das noch Zukunftsmusik?
Nein, das ist eigentlich schon Vergangenheitsmusik in dem Sinne. Also KI wird schon ewig Zeiten eingesetzt. Also die ersten Algorithmen im Bankenwesen sind bereits in den 60ern eingesetzt worden. Also man halt noch so diese normalen Algorithmen, wo man sozusagen die Regeln noch ein bisschen besser verstanden hat. Aber in den letzten 10, 20 Jahren ist eben Automatisierung und Artificial Intelligence so weit fortgeschritten, dass es jetzt fast keinen Lebensbereich mehr gibt, wo KI nicht schon Front and Center ist. Also im Gesundheitswesen wird es von Ärzten eingesetzt zur Diagnose. Es wird eingesetzt, um bestimmte Krankheiten zu erkennen. Jetzt nimmt man auch generative KI, um Ärztebriefe zu schreiben. Es wird in der Juristerei eingesetzt, dass Anwälte das nutzen. Manche Richter nutzen KI, um ihre Urteile zu fällen bereits. Das wird bereits gemacht.
Und das ist legal? Die dürfen das?
Ja, das ist eine gute Frage, nicht? Also, das ist ein offener Disput, ob das eigentlich legal ist, weil ja ein Richter auch eine Begründungspflicht hat und wir gesagt haben, wir verstehen ja noch nicht so ganz genau, warum KI so eine Entscheidung trifft. Und wenn es die Entscheidung so trifft, dann haben oftmals die Unternehmen ein Problem mit, die Algorithmen auch preiszugeben, weil ja da Geschäftsgeheimnisse umhergehen. Also das ist ein Hot Topic, das seit Jahren diskutiert wird, wo einige sagen, nein, eigentlich sollte das nicht legal sein. Und andere meinen, naja, es hilft der Richterschaft mehr, als dass es schadet. Und es ist nicht der einzige Einflussfaktor. Die haben ja auch andere Möglichkeiten. Sie müssen der KI nicht folgen, sie unterstützen das System und sozusagen sich so sagen, naja, als zusätzliches Tool für die Richterschaft soll es in Ordnung sein. Kommt drauf an, wo man auf der Linie fährt, wenn das jemanden interessiert. Compass ist zum Beispiel diese Firma, die Algorithmen-Software anbietet in den Vereinigten Staaten, die bereits seit Jahrzehnten jetzt eingesetzt wird, wo es ganz starke Kritiker gibt, die meinen, dass man das nicht nutzen sollte.
Also Sie sprechen jetzt mehr von den Staaten, also von den USA, als von Europa und Österreich?
Ja, also im Vereinigten Königreich, wo ich ja auch zu Hause bin, wird das auch bereits im Strafprozess eingesetzt, zum Beispiel, um festzustellen, ob jemand aus Hochrisiko eingeschätzt wird. Das bedeutet, dass man bestimmte Auflagen bekommt, wenn man Hochrisiko ist und niedriges Risiko. Auch die Frage, ob jemand auf Bewährung früher gehen soll, dann unterscheiden das. Die Gerichte nutzen diese Tools auch schon dafür. Wenn das jemanden interessiert, da hat die Law Society einen Report vor ein paar Jahren geschrieben, auch gezeigt, dass das sehr, sehr problematisch ist, unter anderem, weil die Daten einfach problematisch sind. Also es ist ja mit KI immer so, dass es so Garbage in, Garbage out ist, nicht? Das heißt, dass die KI ist immer nur so gut wie die Daten, die man hineinpflegt. Und ganz oft sind die Daten aus der Strafrechtspflege vorbelastet, dass sie für solche Entscheidungen sehr, sehr unnützlich sind. Das heißt, wenn man entscheiden muss, wie gefährlich ist jemand, dann schaut man sich an, naja, wie oft ist denn dieser Mensch schon davor verhaftet worden? Was man mitdenken muss, ist, dass es natürlich rassistische Probleme gibt in der Strafrechtspflege, wo weiße Menschen viel, viel häufiger angehalten, verurteilt und eingesperrt werden als Weiße. Das heißt, die KI wird denken, dass ein schwarzer Mensch mehr gefährlicher ist als ein Weißer, wohingegen die Daten einfach lügen in Wirklichkeit, weil der Bias da hineingebacken ist, weil eben das rassistische Strafrechtssystem dazu geführt hat, anzunehmen, dass schwarze Menschen gefährlicher sind als Weiße, obwohl das nicht der Fall ist.
Kriegt man das dann irgendwie wieder raus?
Schwierig. Das ist eben auch der Grund, warum manche Menschen sagen, wir sollten KI die Daten gar nicht in der Strafrechtspflege messen, weil sie unsavable mehr oder weniger sind. Man müsste ganz stark eben Bias-Testing betreiben, um das besser herauszufinden. Aber manche sagen, das ist nicht tragbar, weil die Daten einfach so verfehlt sind, dass sie niemals die Wahrheit sprechen können.
Dieser Bias, der zieht sich ja wahrscheinlich aber auch durch medizinische Bereiche. Es gibt ja auch diesen Gender-Bias in der Medizin. Ja. Da ist das dann dasselbe Problem?
Genau, es ist ganz, ganz dramatisch, dass ganz viel von den medizinischen Daten hauptsächlich von weißen Männern mittleres Alters genommen werden. Hat verschiedenste Gründe, unter anderem, weil Frauen weniger als Testobjekt genommen werden, weil es gefährlicher ist, weil die vielleicht schwanger sein könnten bei der Untersuchung und so weiter. Und das will man sich nicht hineinholen ins Haus. Auch sind Frauen komplexer, einfach von den Hormonschwankungen über den Zyklus hinaus. Das macht es schwieriger, das Ganze zu bewerten. Deshalb tut man so, als wären Frauen kleine Männer sozusagen. Und das ist tatsächlich ein riesengroßes Problem. Gibt es auch ein total gutes Buch, The Invisible Woman, das genau über das eben spricht, dass die Daten hauptsächlich von weißen Männern genutzt werden. Und das bedeutet, dass man dann halt nur über eine bestimmte, sehr kleine Perspektive lernt. Zum Beispiel, wenn man sich überlegt, Herzanfälle. Ja. Das heißt, bei Männern zeigt sich ein Herzinfarkt ganz häufig durch dieses Stechen in der Brust auf der linken Seite, dass die Atemschwernot. Herzinfarkte bei Frauen sind eher mit Migräne und Rückenschmerzen verbunden. Das weiß die KI aber nicht, weil es gelernt hat von weißen Männern mittleren Alters, dass das das typische Anzeichen eines Herzinfarktes ist. Das heißt, wenn man eine App hat, die nur von dem gelernt hat, dann wird sie bei einer Frau diagnostizieren, dass das vielleicht Depression ist und kein Herzinfarkt, weil es eben von diesen falschen Dingen gelernt hat. Das heißt, es hat dann auch richtige Real-Life-Consequences für die Menschen, weil ja, das dazu führen kann, dass lebensentscheidende Entscheidungen falsch getroffen werden und Leuten das Leben kosten kann.
Sind diese medizinischen Algorithmen, die jetzt schon verwendet werden, dann ebenso gebiased oder wie geht man da damit um dann?
Ja, es ist tatsächlich ein Problem, dass man noch keine so gute Lösung da eben gefunden hat und ganz viel Wissenschaft noch betrieben wird, um solche Dinge zu lösen. Aber das Problem ist real und deswegen ist eben Regulierung auch so wichtig, dass man sich nicht glauben machen kann, dass nur wenn man viele Daten hat, man auch die richtige Antwort bekommt, sondern wenn man viele Daten hat. Daten sind ja nur so eine Widerspiegelung der echten Welt. Es ist ein Spiegel, der einem vorgehalten wird. Das heißt, alles das, was man sieht, spiegelt unsere Realität wider. Die wird uns nicht etwas Schönes erzählen, das nicht existiert. Das heißt, man muss sich ganz, ganz klar sein, wenn man diese Daten sich ins Boot holt, dann wird man all die Vorbelastungen, die man in unserer Gesellschaft werden, da drinnen sein, oftmals unerkannter und schlechter zu erkennen, weil der Mensch einfach solche Sachen nicht mehr sehen kann mit dem Auge.
Ein anderes Problem, das ich noch gern kurz besprechen würde, ist Desinformation und Fake News. Das von KI und Algorithmen ja offensichtlich auch verstärkt wird oder verstärkt verbreitet wird. Ja. Was kann dagegen getan werden?
Ja, also das ist ein richtig, richtig schwieriges Thema. Ich mache mir um zwei Sachen Gedanken. Ich mache mir um eine, um diese Missinformation Gedanken, dass sozusagen bestimmte Akteure diese Technologie nutzen, um absichtlich Fehlinformationen zu verbreiten. Das heißt, sie nutzen, ich weiß nicht, DALI oder ChatGPT oder Gemini, um Bilder oder Audio oder audiovisuelle Medien zu erstellen oder auch Texte, um absichtlich Lügen zu verbreiten, oftmals über politische Situationen in einem Land und versucht, so Demokratie wackeln zu lassen. Das ist was, wo ich mir sehr große Sorgen mache, einfach weil es Leuten mit bösen Absichten eine billige Waffe in die Hand gibt, die sehr, sehr überzeugend Bilder, Audio herstellen kann, um Menschen fehlzuleiten. Das ist ein riesengroßes Problem und auch die Frage, ob es wirklich so schlau war, das einfach so aufzumachen in einer Testphase und einfach jedem in die Hand zu geben. Das ist das eine, wo ich mir sehr, sehr starke Sorgen mache. Und das andere ist, dass ich mir Sorgen mache um die sogenannten Halluzinationen. Also wenn das Ding von sich selbst anfängt, falsche Dinge zu verbreiten. Das heißt, wo gar kein Mensch dahinter sitzt und sagt, ich lüge jetzt über was dort und dort vorgefallen ist, sondern ich frage ChatGPT etwas und es gibt mir eine falsche Antwort. Und mir als derjenige, der das liest, ist nicht klar, dass es falsch ist, weil diese Intention ja nicht dieselbe ist. Wenn ich im Internet unterwegs bin, dann weiß ich, dass auf bestimmten Social Media Webpages werden Leute versuchen, mich von etwas zu überzeugen. ChatGPT will mich von nichts überzeugen, nicht? Das heißt, diese Art und Weise, Alarmglocken gehen einfach nicht los, weil ich davon ausgehe, dass das Ding ja auf Daten trainiert wurde und es wird schon wissen, was es sagt. Das Ding weiß gar nichts und ist oftmals zwischen 60-80% sagt das einfach etwas Falsches. Aber nicht etwas total Falsches, wie was ist die Hauptstadt von Italien und es sagt Berlin, wo wir alle wissen, dass es falsch ist, sondern etwas, das so ein bisschen falsch ist, wo einem nicht sofort klar wird, dass das ein faktisch inkorrektes Datum ist und was das dann bedeutet für die Applikationen, nicht? Also ob das jetzt eine 2 oder eine 3 ist, macht einen großen Unterschied im Gesundheitswesen, macht einen großen Unterschied im Finanzwesen, wenn es darum geht, finanzielle Investitionen zu tätigen, Bankenkrise, solche Sachen muss man sich überlegen, macht einen großen Unterschied, ob ich jemandem ein Darlehen gebe. Ja, also diese Zahlen, kleinen Unterschiede machen einen riesengroßen Unterschied, aber sind oftmals nicht sofort erkennbar, weil es nicht so outrageously wrong ist. Es ist nur so ein bisschen falsch, aber falsch genug, um Schäden anzurichten.
Also wie dagegen vorgehen? Was kann man da machen?
Also verschiedenste Dinge. Also zum einen mal ist es so, dass wir also ex post und ex ante überlegen müssen. Also ex ante, bevor das Ding überhaupt auf den Markt kommt, sollte man fordern. Und da ist auch noch Zeit zu pushen, weil der AI Act ist ja jetzt gerade in Kraft getreten. Und es gibt natürlich großes Battlefield, das sind jetzt diese harmonisierten Standards, die geschrieben werden sollen, die dann festlegen, wie man das Recht tatsächlich in die Praxis gießen soll. Das ist im Moment ein sehr, sehr spannendes Thema, wo es sehr wichtig sein wird, Druck zu erzeugen, weil diese Standards könnten dann festlegen, dass bestimmte Testungen gemacht werden müssen, bevor das Ding auf den Markt kommt. Dass klargestellt werden muss, wie das Ding performt in Wirklichkeit. Dass man genaue Transparenz bekommt, auf welchen Daten trainiert worden ist, dass man solche Sachen bekommt. Das ist das gute Stück, ist an und für sich schon im AI. Das ist nur die Frage, wie genau man das jetzt auch erwartet von den Unternehmen. Das ist das eine, was machen, also Transparenz zum einen. Das zweite ist, dass man sicher geht, dass den Leuten, wenn ihnen ein Schaden zugekommen ist, dass sie die Möglichkeit haben, Ersatz zu bekommen, Schadenersatz zu bekommen. Und das ist auch etwas, wo es ein großes Battlefield im Moment ist, weil natürlich die Industrie nicht für ihre Schäden haften möchte, was eigentlich unglaublich ist, wenn man sich mal auf der Zunge zergehen lässt. Aber dass im Moment in diese Richtung läuft, dass wenn du KI nutzt und es liegt falsch, dann ist das dein Problem und nicht meins. Und das ist ein bisschen etwas, wo wir insgesamt arbeiten sollten, weil wir würden das ja auch bei anderen Technologien nicht zulassen, dass ich sage, na gut, lass mal ein Auto auf den Markt zu und wenn es jemanden tötet, dann ist das nur das Fahrersproblem, aber nicht derjenige, der es hergestellt hat. Also da muss irgendwie so eine Co-Responsibility irgendwie geschaffen werden. Und wenn das Ding dann tatsächlich zu Schäden führt, dann muss hier auch ein Ersatz gebracht werden.
Inwiefern?
Das könnten verschiedenste Dinge sein. Also zum einen mal finanziell, das heißt, wenn ein Schaden eingetreten ist, finanziell. Aber mir wäre es sogar noch viel lieber, wenn sozusagen Schäden angerichtet werden, dass derjenige, dem es passiert ist, dass der kompensiert wird. Aber dass dann auch angeordnet wird, dass ein Redesign stattfinden muss, damit dieser Schaden nicht wieder passiert. Weil sonst kommt ja einfach nur jedes Jahr wer anderer, der einen Lawsuit führen müsste und dann Geld bekommt, was ja auch mal nur begrenzt hilft bei Diskriminierungsschäden zum Beispiel. Das ist ja auch nicht wirklich das, was es das wieder gut macht, sondern was es gut machen würde, ist die finanzielle Entschädigung, aber eben auch das Recht, dass ein Redesign stattfinden muss, damit dieser Schaden nicht wieder stattfindet.
Jetzt ist ja jeder in seiner eigenen Bubble, Sie haben es vorhin schon angesprochen, was macht das mit einer Gesellschaft, dass das Internet für jeden speziell tailored, also maßgeschneidert ist?
Ja, ich glaube, es nimmt uns ein bisschen das Gefühl des Belongings einfach raus, weil wir einfach in verschiedenen Bubbles abhängen und sozusagen mit anderen Leuten schlechter in Kontakt treten. Das Zweite ist, und da mache ich mir am meisten Sorgen, ist, dass wir anfangen zu resignieren im Sinne von, ich weiß ja sowieso nicht mehr, was echt ist online. Jeder sieht was anderes, jeder wird getäuscht, jeder lügt nur und ich ziehe mich zurück. Und das ist der Tod einer Demokratie, wenn man glaubt, dass die eigene Stimme nichts mehr zählt. Das ist für mich die größte Sorge, die ich habe, dass die Leute einfach sagen, ich halte mich hier raus. Ich habe keine Möglichkeit, das mehr zu erkennen. Und das ist so für mich die größte Sorge, die ich habe.
Und was können wir da machen?
Ja, wir müssen das Businessmodell angreifen. Das machen wir halt nicht. Das ist das größte Problem. Also wir haben so ein paar Sachen, die wir so ex post dranknallen, dass wir sagen, naja, Watermarking, ja, das muss sozusagen gekennzeichnet sein, dass das, was ich online sehe, künstlich hergestellt worden ist oder muss Transparenz geschrieben sehen, dass Content gesponsert ist. Somit weiß ich, dass das sozusagen das nicht neutral aufgefügt worden ist. Aber das sind alles Dinge, das fällt irgendwann einmal weg. Mit zu vielen Cookie-Banners, das sieht man irgendwann einmal nicht mehr. Was man tatsächlich angreifen sollte, was aber keiner machen möchte, ist das Business Model dieses Systems. Und das Business Model ist Eyeballs, also Augen. Ja. Das bedeutet, es geht um die Attention Economy, eine Plattform, sei es TikTok oder Instagram oder Twitter oder Blue Sky. Es geht darum, die Menschen so lange wie möglich auf der Plattform zu halten. Weil je mehr Augen sich das ansehen, desto mehr Advertisement kann verkauft werden. Das Problem ist, dass was Menschen gebannt hält, oftmals nicht Einhörner und Regenbögen und gute Nachrichten sind, sondern leider schlechte News, hateful speech, Dinge, die einen aufhetzen, die skandalös sind, die anrüchig sind, solche Dinge. Das hält die Leute sozusagen gebannt. Das bedeutet, dass diejenigen, die diese Art und Weise von Informationen vertreiben können, dann auch die Leute gebannt halten können und die Plattformen mithelfen, weil sie mehr Geld dafür bekommen. Nicht? Weil je mehr Leute zuschauen, desto mehr Ad Revenue kann generiert werden. Und da müsste man ansetzen. Das heißt, man kommt auf der Filterbubble nur raus, wenn man den Incentive wegnimmt, eine Filterbubble zu kreieren. Und nur drauf zu schreiben, Achtung, Achtung, sitzen in der Filterbubble will nicht helfen, hilft ein bisschen, aber es macht das Kernproblem nicht weg. Man muss sozusagen den Incentive herausnehmen, dass jemand in diese Bubble setzen möchte.
Das heißt, jeder sieht alles wieder gleich?
Jeder sieht alles wieder gleich und das eben bestimmter Content, der hauptsächlich dazu da ist, hetzerisch zu sein, nicht dasselbe Tageslicht bekommt. Nicht? Also dass sozusagen es nicht darum geht, Dinge über Leute zu verbreiten, die rufschädigend sind oder Missinformationen über Leute zu verbreiten oder Missinformationen über Kriege oder sonstige politische Themen zu verbreiten. Darum geht es einfach, dass man diese falschen Informationen eindämmt.
Meine letzte Frage, wie sieht denn die ideale Welt mit AI aus?
Gute Frage, wie sieht sie aus? Ich weiß nicht, ist mir eigentlich egal, was die ideale Welt mit AI, ich glaube eher so, was ist die ideale Welt, die wir uns Menschen vorstellen, ja, das ist viel, viel wichtiger. Also was für mich ideal wäre, ist, dass wir uns sozusagen rüberlegen, welche Werte in unserer Gesellschaft wichtig sind. Und ich denke ganz oft an die Menschenrechte zurück. Das sind Dinge wie Recht auf Privatsphäre, Recht, die Möglichkeit zu haben, sich mit Familien und Freunden auszutauschen, den Recht auf einen guten Ruf, Meinungsfreiheit, Versammlungsfreiheit, Freiheit der Presse, Freiheit der Wissenschaft, Religionsfreiheit, die Möglichkeit, einen Job zu haben, den ausüben zu dürfen, Fragen wie Fair Trial. Das will ich schützen. Und die Frage ist, dann kann KI helfen, das zu schützen oder nicht? Also nicht so die Frage, wie kann eine schöne Welt mit KI ausschauen, sondern wie kann eine Menschenwelt ausschauen, die wir uns vorstellen und kann KI helfen, das zu realisieren?
Dann vielen Dank für das Gespräch.
Gerne, gerne. Hat mich sehr gefreut. Danke für die Einladung.
Das war Edition Zukunft für heute. Wenn euch dieser Podcast gefällt, dann abonniert uns auf Spotify, Apple Podcasts oder wo auch immer ihr eure Podcasts hört. Dort freuen wir uns natürlich auch über eine 5-Sterne-Bewertung. Und wenn ihr unsere Arbeit unterstützen wollt, dann könnt ihr das zum Beispiel mit einem Abo tun. Das geht auch online auf abo.derstandard.at. Die nächste Folge Edition Zukunft erscheint nächste Woche. Bis dahin, baba!
Wir erforschen, wir informieren, wir organisieren, wir argumentieren, wir überzeugen, wir machen. Mit deiner Unterschrift schützen wir Österreichs Trinkwasser vor PFAS-Pestiziden. Global2000.at/Petitionen